Heute ein Update mit Fabian Schütze von Low Budget High Spirit.
Und ein großer Teil unserer Arbeit ist ja auch einfach wahnsinnig ernüchternd. Das muss ja durch irgendwas aufgefangen werden und das geht für mich eigentlich nur, indem ich mir halt sage, ich mache nur Sachen, auf die ich Bock habe und habe auch die Freude daran, einfach schon alleine die zu machen.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Fabian Schütze im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Fab ist regelmäßig als Stammgast hier zu Besuch. Er nimmt ja unter anderem mit Low Budget High Spirit die Musikbranche unter die Lupe und hat da eigentlich immer einen ganz erfrischenden Blick drauf. Er bucht, er managt mit Golden Ticket und setzt immer wieder so auch viele Ideen um, dass man manchmal den Überblick verliert. Ich habe ihn heute mal in Leipzig besucht und lass mich updaten. Hallo Fab.
Hallo Alex, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich habe es auch mit Erschrecken festgestellt, das ist jetzt schon ein Jahr lang her. Also wir haben vor einem guten Jahr das letzte Update aufgenommen. In der Zwischenzeit ist ganz viel passiert. So ein bisschen die Frage, wie ist die Stimmung im Herbst 2025 nach dem Sommer, nach den Branchen-Events wie Reeperbahn-Festival und so weiter. Und um es nicht zu sehr in die Bad News abzudriften, eher die Frage, hast du schon die ersten Schokolebkuchen gegessen?
Nee, tatsächlich nicht, aber Dominosteine habe ich schon gegessen.
Okay, dann bist du mir da voraus. Okay. Ja, so, jetzt haben wir es aufgelockert. wie geht's weiter? Also wie war so das letzte Jahr für dich? Kannst du eine kurze Zusammenfassung bieten, bevor wir in die aktuellen Themen gehen?
Boah, was für eine fiese erste Frage, Alex. Wie soll das gehen? Ich komme eher gerade damit klar, irgendwie zu verarbeiten, was ich in den letzten 7 bis 14 Tagen gemacht habe.
Verstehe.
Das Jahr war extrem ereignisreich und auch herausfordernd. Und auch wenn das vielleicht so ein bisschen viel zu verkürztes Fazit ist, auf jeden Fall so, dass das auch sich herausfordernder angefühlt hat denn je.
Ja, ich glaube, das kann auch ich unterstreichen und ich könnte mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Deshalb, ich hatte es ja so ein bisschen angedeutet, mal sehen, wie es uns gelingt. Ich glaube, ich habe das aber auch beim letzten Mal schon gesagt. So, ich versuche heute ein bisschen die Good News hervorzuheben und die Bad News kriegen wir vielleicht irgendwie nochmal umgedreht. Naja, mal schauen. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Ein Anlass, warum wir hier sprechen, ist natürlich auch, dass Low Budget High Spirit Magazin Nummer 5 ist draußen. High Five. Wie ist es angekommen? Hast du schon so ein kleines Feedback bekommen?
Ja, genau. Das Magazin ist jetzt 3 Wochen raus, glaube ich, knapp 3 Wochen. Und ich bin mehr als happy, weil die Leute auch offensichtlich mehr als happy sind. Es gibt tolle Feedbacks auf Magazinen. Ich habe auch selber diesmal das Gefühl gehabt, dass das auch ein richtig, richtig gutes Magazin wieder geworden ist. Die anderen natürlich auch vorher. Ist ja aber jedes ist für sich so besonders, auch weil es für mich natürlich ein langer Prozess ist und immer wieder neue Leute, mit denen ich da als Autorin oder Interviewpartnerin arbeite und ja, ich bin super happy mit dem Mac und den Feedbacks drauf.
Ja, muss ich auch sagen, ich hatte das Gefühl, ohne dass jetzt ich die anderen nochmal explizit gelesen habe, also ich habe die gelesen, aber jetzt nicht aktuell nochmal, das ist das am leichtesten, am zugänglichsten und gleichzeitig so am variabelsten. Es war teilweise nicht ganz so tief vielleicht, aber trotzdem gehaltvoll. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war sehr zugänglich, so.
Ja,
sehr homogen.
Ich haben auch viele Leute in meinem Umfeld gelesen, die nichts mit Musikindustrie zu tun haben und die haben auch gesagt, dass sie das gut kapiert haben, auf jeden Fall, was da drin steht. Und ich denke auch, dass gleichzeitig trotzdem irgendwie enorme Tiefe hat und dass die einzelnen Themen wirklich in einem sehr professionellen Rahmen irgendwie beleuchtet werden, ja.
Gab es Themen, die dich persönlich besonders noch mal so angesprochen haben oder interessiert hatten auch?
Na, ich habe ja 2 Stories in dem Heft selbst gemacht. Das eine ist ein Porträt über ACT und Andreas Brandes. Da bin ich auch dann nach Berlin gefahren und war dort ein paar Stunden. Ein Jazzlabel, genau. Vielleicht eins der großen europäischen Jazzlabels. aus Deutschland vor allen Dingen dann auch. Und das andere ist die Geschichte mit Bodo Wartke.
Ja.
Wo mich auch über so eine persönliche oder berufliche Beziehung zu Malte Lackmann, der Teil dessen von Bodos Team ist, immer schon nah irgendwie an das Thema rangebracht hat und ich das einfach von Tag 1 mit großer Faszination beobachtet habe. Und diesen Text also und auch schon früh wusste, okay, das wird mal so ein bisschen Interview-Reportage, wird irgendwas in einem Low-Budget-High-Spirit-Magazin und jetzt ist es soweit und an den Texten hänge ich dann natürlich. Bei den anderen könnte ich mich nicht entscheiden, die finde ich eigentlich alle toll.
Ja. Ja. Das ist super, dass du die Bodo Wartke-Geschichte nochmal aufgegriffen hast, denn ich war damals auf dem vorletzten Reeperbahn-Festival, glaube ich, in dem Panel, wo Malte und Gernot von Bodo Wartke eigentlich das nochmal genau erklärt haben. So. Ja. Und ich war tatsächlich total geflasht, das zu sehen und war gleichzeitig auch ein bisschen ernüchtert, dass da nur so ein Dutzend Leute saßen und dass das quasi dann auch gar nicht mehr weiter nach außen getragen werden konnte. Also es geht für die Leute, die das jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, um Bodo Wartke und seinen weltweit viralen Hit mit der Barbara Rhabarbara.
Ja, Rhabarbara. Und viele weitere Reels, die durchaus ähnliche Reichweiten erreicht haben, genau, ja.
Genau, und auch so um die Frage natürlich, wie man damit umgeht, weil auch da wurde dann auch sehr heiß diskutiert, ist das jetzt so ein Einklinkerwert auf dem Tourplakat oder nicht und so weiter. Naja, aber das muss man dann selber auch nochmal lesen, denke ich. Ne? Wie geht's weiter in Sachen Low Budget, High Spirit? Ich weiß gar nicht, jedes Jahr ein Printmagazin, aber du hast ja auch noch den Newsletter. Wie ist so da gerade das Gefühl für?
Sehr gut eigentlich, nur dass es auch bezieht sich auf die Eingangsfrage in diesem Jahr auch so ein bisschen schwieriger denn je war, das so durchzuhalten und immer mal eine Woche reinrutscht oder eine Ausgabe reinrutscht, wo ich sage, okay, die muss ich jetzt um eine Woche verschieben, weil ich es einfach im Tagesgeschäft dann nicht schaffe, den Newsletter zu schreiben, zumindest nicht auf dem Niveau, wie ich den irgendwie raussenden will und in dem Umfang. Und auch das Magazin ist natürlich, wenn man das so independent macht, einfach so ein langer Prozess und der verursacht auch Schmerzen an diversen Stellen. Ja. Und das überlege ich mir dann natürlich auch jedes Jahr irgendwie neu. Jetzt sind 5 Ausgaben raus, mal gucken, was ich als nächstes mache. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, sowohl bei Magazin als auch bei Newsletter, dass dann vielleicht jetzt so zum Jahreswechsel mal wieder der Punkt ist, wo ich so ein bisschen paar Sachen irgendwie ändere oder versuche nochmal neu zu machen, auch um es für mich selbst frisch zu halten. Kennst du ja vielleicht auch aus dem Podcast.
Ja.
Und dafür sehne ich dann auch so ein bisschen diesen letzten Arbeitstag vor Weihnachten herbei, dass dann so ein bisschen Ruhephase ist und ich vielleicht einmal, nachdem ich runtergekommen bin, so ein bisschen drüber nachdenken kann, was ich als nächstes mache.
Das kann ich gut nachvollziehen, auch beim Podcast, den gibt es ja jetzt auch schon 6 Jahre, überlegt man sich so ein bisschen, auch wenn sicherlich nicht stimmt und wahrscheinlich hast du das gleiche Problem, dass man so ein bisschen für einen selber aber auch so, glaube ich, das Gefühl hat, es ist alles so ein bisschen auserzählt, es wurde alles schon mal erzählt, wie bereitet man es überhaupt neu auf, weiß ich. Ist das bitte ähnlich?
Weiß nicht, das Gefühl habe ich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, dass gleichzeitig dieses Jahr eigentlich die Industrie, und das ist auch Teil des Herausforderungshorizonts, den ich gespürt habe, halt krass viele neue Fragen gebracht hat und vor allen Dingen auch Fragen, die so einen sehr langen Zeithorizont irgendwie mit sich bringen und deswegen so gewichtig sind, weil ich finde, dass mit all diesen Entwicklungen, über die wir vielleicht nachher auch noch im Podcast sprechen, halt zum ersten Mal wieder das so gewechselt hat zwischen relativ kurzfristigen Sorgen, die man vielleicht während Corona hatte, wo man immer so dachte, okay, was macht man halt in 6 Monaten oder was in 12 Monaten oder so. Jetzt so, wenn man mit vielen Leuten spricht, so ein bisschen substanziellere Sachen kommen, wie, ey, wie sieht das eigentlich mit den Entwicklungen alles in 5 oder 10 Jahren aus und krass, wie stark das jetzt schon meine Lebensrealität beeinflusst und so weiter, wo es dann nicht nur um, ja, wir müssen uns mal was Neues auf Social Media ausdenken geht, sondern um Sachen wie Lebensunterhalt, Essen und Miete bezahlen und sowas.
alle Low Budget High Spirit, alles, was so in diesem Kontext passiert, würde ich behaupten, ist ja viel auch so aus Leidenschaft. Ich meine, generell alles, was du machst, wenn man das so wahrnimmt, hat so mit Leidenschaft zu tun. Und vielleicht ist das auch jetzt so ein Thema, was sich jetzt auch gleich in der nächsten Stunde so ein bisschen weiterführt. Deshalb würde ich es gerne nochmal so explizit sagen. Denn auch das habe ich ja auch immer, dass immer wieder Leute fragen, so, ja, sag mal mit dem Podcast, das ist ja ganz cool, auf wem monetarisierst du das denn? Also wo ich mich dann mittlerweile auch, oder ich mir mittlerweile auch sagen, ja, man muss ja auch gar nicht immer alles monetarisieren. So. Ich mache das aus Leidenschaft und wenn dann das monetarisiert wird, ist das auch okay so. Dessen will man sich nicht verschließen. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Ein bisschen natürlich auch wie vielleicht kleine Artists, die unterwegs sind. Also da kann ich durchaus dann vielleicht auch so einen Vergleich ziehen. Ist das bei dir, gerade bei Low Budget, ich meine, wir kommen später zu den Sachen, die vielleicht eher monetarisieren, aber ist das bei dir in dem Kontext dann ähnlich?
Naja, grundlegend ist natürlich erstmal so, dass würde ich das rein als Business Case betrachten, wird es das natürlich nicht geben. Weil hier ganz offensichtlich Verhältnis Arbeitsstunden zu Erlös, der nach allen Kosten übrig bleibt, in keinem Verhältnis steht. Ja. Und dann ist es aber natürlich trotzdem so, dass da jetzt eine kleine Steady Audience dahinter ist, dass es hier glücklicherweise viele coole Firmen und Projekte in der Branche gibt, die so ein Magazin damit Anzeigen supporten und damit bezahle, mit diesen Anzeigen bezahle ich dann die Honorare für die Gastautorin. Und dass auch der Verkauf des Heftes, dass ich da keine weitere Hand drin habe, also kein Handel, kein Vertrieb oder irgendwie sowas, sondern es direkt über den Online-Shop verkaufe und der Newsletter mir die Reichweite bringt, um das in nennenswerter Stückzahl einfach direkt zu verkaufen, führt dann zumindest dazu, dass ich sowas wie eine schon spürbare Aufwandsentschädigung über das Jahr für dieses, für das Aktivhalten dieses Projektes bekomme. Und dass es das natürlich ein bisschen besser macht. Also so ganz für lau könnte ich mir das nicht vorstellen, was schlicht daran liegt, dass ich meine Angestellten bezahlen muss.
Ja. Okay, dann lass uns mal gucken, was es sonst noch für so Projekte gibt. Relativ klar haben wir immer wieder das Update gemacht oder das von Anfang an mit hier kommentiert. Ein Song reicht. Der Newsletter. Vielleicht kannst du da einmal ein Update geben, wie es da aussieht, denn es scheint so, zumindest sah es für mich nach außen so aus, als ob da vielleicht auch nochmal eine Erweiterung kommen könnte.
Ja, ein Song reicht, ist jetzt im zweiten Jahr ein Newsletter, der jeden Tag einen Song verschickt, der von einer bekannten Persönlichkeit der Gesellschaft empfohlen wird.
Dass es überhaupt so viel gibt.
Genau. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den du da aufmachst. Wir merken jetzt durchaus, dass wir jetzt bei Ausgabe so und so 400 oder dann irgendwann auf die 1000. Aufgabe zulaufend, man sich schon einmal im Quartal so hart hinsetzen muss, um zu überlegen, ey, wen gibt's eigentlich noch so?
Naja, und vor allen Dingen irgendwann das noch zu merken, wer nicht schon in Ausgabe 13
war. Genau, das sind natürlich dann jetzt große Datenbanken, die dahinter stehen. Und ja, aber das Projekt funktioniert toll. Und auch da ist es natürlich so, dass man sich das immer wieder neu anguckt und guckt, was muss man irgendwie ändern oder anders machen und auch die Bedürfnisse der Leute hin optimieren, die das konsumieren. Ja. Und da denken wir gerade viel nach, beziehungsweise haben auch schon viel angeschoben. Das erste ist zum Beispiel eine wöchentliche Ausgabe, die bald launchen wird, für diejenigen, die das Projekt zwar toll finden, aber nicht mit der Frequenz nicht gut klarkommen,
des täglichen Newsletters. Könnt ihr immer mich fragen.
Das genau. Und da kriegst du dann eine Reaktivierungsmail, Alex, und wirst freundlich gebeten, ob du nicht doch Lust hast, ein Song reich zu abonnieren als wöchentliche Ausgabe. Wir arbeiten an einem Magazin, weil wir auch da sehen, dass da so eine Lücke ist und dass das ein cooles Format ist, um diese Art Inhalt vorzustellen.
Im Printmagazin.
Im Printmagazin, was es kostenlos an vielen, vielen Stellen geben soll und was wir gerade versuchen, über Anzeigen zu finanzieren. Genau, aber der Weg bis hierhin war toll. Wir haben dieses Jahr diesen Preis für Popkultur gewonnen. Ja. Das Projekt wird wirklich wahnsinnig breit wahrgenommen. Wir haben schöne Kooperationen angeschoben, wollen das auch noch ausbauen mit Festivals, mit vielleicht auch mit so anderen Länder-Specials und haben ganz, ganz viele Ideen auf der Liste und weiterhin große Freude an den Projekten auch. Aber da natürlich nochmal anders als bei Low Budget High Spirit, was ich mir immer als mein eigenes Privathobby schönreden kann, ist da natürlich der Druck so ein bisschen ein anderer, weil Martin Hommel dann angestellt ist und halt ein Jahresgehalt eines sozialversicherungspflichtigen Jobs ist dann einfach schon ein enormer finanzieller Druck, der auf so einem Projekt lastet, wenn man dann obendrauf auch noch Marketing machen will und performante Software haben will, die diese, das sind ja 500.000 Mails im Monat jetzt schon, das darf man nicht unterschätzen und das kostet auch Geld und das muss gut funktionieren und so. Genau, und da, das ist natürlich dann immer irgendwie auf eine Art vom wirtschaftlichen Druck bedroht, aber ich sehe uns da auf einem guten Weg und im Zweifel halte ich das noch ein bisschen aus, mir das anzugucken und aufzubauen, weil das halt, weil ja jetzt schon alle merken, dass das irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Tool für die Branche geworden ist.
Ja, spannend. Dann lass uns doch mal gucken, also auch da hört es ja nicht auf bei dem, was du tust. Was du vor allen Dingen tust, ist ja auch ganz viel Management Booking. Vielleicht magst du da auch einmal so ein kurzes, so einen kurzen Abriss zeichnen, wie es da gerade bei dir aussieht.
Genau, das eigentliche Tagesgeschäft der Agentur ist das Management und die Booking-Koordination für Martin Kohlstedt, Cat, Salomea, So Soon und ein, zwei weitere Projekte, für die wir Teile dieser Services machen. Das ist auch wieder bezugnehmend auf die Eingangsfrage so ein durchaus gemischtes Bild, was ich auch viel in den Gesprächen zum Beispiel in dieses Jahr auf dem Reeperbahn-Festival wahrgenommen habe, dass eigentlich alle, die hart arbeiten, schon noch so diese Lichtblicke haben und so die eine Kampagne, den einen Act, die zwei Acts und so, wo auch mal sehr viel gut funktioniert und wo man vielleicht auch mit der Marke, dem Content oder dem, was man sich schon vorher erarbeitet hat, irgendwie stark davon auch profitiert von bestimmten Entwicklungen, die es heutzutage gibt. Und andere, wo das durchaus herausfordernder ist. Und in Summe sehen wir schon halt, kämpfen wir schon ganz schön gegen den Gegenwind, zum Beispiel bei der Live-Nachfrage. Also wir kriegen das halbwegs geregelt, aber wir müssen ganz schön hart gegen an advertisen, zum Beispiel. Das ist viel intensiver geworden als früher, was natürlich auch daran liegt, dass die Ads an sich und alles teurer geworden sind auf den Plattformen. Und dass es nur noch ganz wenig Szenarien gibt, wo man so eine Tour announced oder irgendein Konzert announced und sich von alleine schon 70-80% der Kapazität verkaufen. Yeah. Sondern man muss eigentlich von vorne bis hinten zur Abendkasse hin wirklich viel investieren in auch wieder ein Tour-PR-Marketing und alles mögliche. Ne? Performance-Marketing für Ticketverkäufer. Dann funktioniert schon noch, da sind wir auch sehr happy mit vielen Entwicklungen, aber ja, es fällt einem halt immer stärker auf die Füße, wenn man zum Beispiel nicht den Content hat, wo die Algorithmen sofort greifen, also der schnell Klick macht bei den Leuten, hohe Safe Rates hat, sehr schnell und so weiter. Wenn man diese Formate schon mal systemisch nicht hat, dann ist das heutzutage halt wirklich anstrengend. Oder wenn man halt so ein bisschen erwachsenere Themen dann verkaufen muss und einem die PR, die man zwar noch hat, dann für relevante große Themen, man hat noch die großen Beiträge, die großen Features im Radio, aber die konvertieren kaum mehr und das wird natürlich immer stärker so als Effekt. Gleichzeitig will ich mich auch überhaupt nicht beschweren. Wir haben immer noch sehr starke eigene Shops, die wir hier auch im Haus betreuen und halt sehr, sehr viele Tools um diese Mandate drumherum gebaut, die halt so der Maschinenraum für diese Artists sind und weiterhin sehr performante Systeme.
Das du gerade erzählt, oder das ist ja jetzt nichts Neues, hast du früher auch schon erzählt, bei Ein Song reicht, war schon ganz klar, da wird eine eigene Stelle für geschaffen. Wie hat sich aber insgesamt die Agentur Golden Ticket so in den letzten 2-3 Jahren entwickelt? Gab es mehr Bereiche dazu? Wie sieht es personalmäßig aus? Wie ist da so die Situation?
Klassisch angefangen habe ich das eigentlich und wirklich in so diesem Step-by-Step. Du merkst halt irgendwann, du schaffst das nicht mehr alleine, kennst du auch, Alex. Ja. Und sagst dann, okay, fängst mal mit einer halben Stelle oder 30-Stunden-Stelle oder mit irgendwas an. Diejenige Person ist automatisch wahrscheinlich eine relativ multitasking-mäßige Assistenz, irgendwas, ja. Dingsbums, whatever-Stelle.
Ja.
Und war bei uns natürlich auch eher am Booking dann angesiedelt, weil dort natürlich der Rattenschwanz an Orga dann irgendwann explodiert, wenn man nur anfängt, ein paar mehr Konzerte zu machen.
Ja.
Dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir bauen hier Marken auf und Projekte, die halt substanzielles Direct-to-Consumer-Geschäft haben. Wie geht das eigentlich, wenn man in einem Projekt 1000 oder 2000 Bestellungen im Jahr verschickt? Und wie ist das, wenn man das für 5 bis 6 Projekte macht? Das waren dann so die nächsten Stellen, dass natürlich auch wir uns dann hier sowas wie ein ganz kleines, aber professionelles Fulfillment-System aufgebaut haben, mit dem wir dann jetzt hier 1000 Low-Budget High-Spirit-Magazine verschicken oder den Online-Shop von Martin Kohlstedt betreuen oder von Max Prosa oder Plexi der Who oder Cat. Dann das Booking, da halt dann haben wir gesagt, okay, wir wollen, das möchte ich nicht skalieren. Wenn ich ins Ausland wachsen will, dann machen wir das auch heute noch so, dass wir uns für das Land eine Partneragentur suchen und hier halt den Head behalten in Deutschland. Und eigentlich buchen wir nur noch die Deutschlandkonzerte für die Artists. Die ganzen europäischen Konzerte werden von jeweiligen Agenturen im Land gebucht oder von so schlimmen Leuten wie Live Nation dann in Skandinavien oder Polen oder so, weil dort niemand anders mehr am Markt überhaupt ist. Da beißt man natürlich auch immer mal einen sauren Apfel, aber es wäre unmöglich, aus Leipzig heraus ein Konzert in Stockholm proper zu veranstalten. Ne? Das wäre Wahnsinn wahrscheinlich. Ja. Dann haben wir das eigentlich gar nicht so großartig wachsen lassen. Also dann brauchte halt irgendwann August mein Head of Booking natürlich dann selber auch eine Assistenz. Und dann haben wir ein Song Reich noch mit dazu genommen. Das betreut Martin dann. Er macht quasi nur das. Und drumherum habe ich noch so ein bisschen Mini-Jobs für kleinere Zuarbeiten oder Geschichten, die drumherum sind. Und habe aber auch immer gewusst, ich will nicht mehr als diese 5, 6 Angestellten haben. Also das ist für mich auch das absolute Limit. Ich merke jetzt schon, wie ich mit dem Übertreten der Schwelle 40 Gedanken in meinen Kopf kommen. Oder man so auf einmal vorsieht, wie das ist, wenn man nur noch so 2 Angestellte hat oder irgendwie so. Und bestimmten Quatsch nicht mehr macht, einfach den man sich so in den Kopf gesetzt hat und dann unbedingt machen muss und macht das dann einfach nicht.
Ja.
Aber das ist natürlich auch noch in weiter Ferne. Was auf jeden Fall ausfällt, ist, dass das weiter wächst, weil ich merke jetzt schon, wie ich administrativ einfach einen viel zu großen Teil meiner Woche damit verbringe, nur noch eine Firma zu führen und zu administrieren. Und da habe ich keine inhaltliche Arbeit gemacht. Da habe ich also nur gemanagt, dass ich das habe.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Und da merke ich schon, wie das immer unangenehmer wird. Und gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie sowas wie ein Geschäftsführer einzusitzen, nur noch da oben drüber zu sitzen auf einem Sessel. Kommt für mich nicht in Frage. Dazu bin ich viel zu verliebt in meine Arbeit auf der einen Seite und auf der anderen halt viel zu manisch, was Kontrolle und so weiter angeht.
Okay, verstehe. Wie schaffst du es denn, also da sind interessante Einblicke, wie schaffst du es denn dann, weil das Gefühl hat man ja, das vermittelst du ja und du beschreibst es ja auch, wie schafft man es denn dann trotzdem immer wieder so diese frischen Ideen zu finden, sprudeln zu lassen und sich so beeinflussen zu lassen und den Trott auch zu verlassen?
Ja, fragst du den Falschen. Ich habe eher wirklich das Problem, dass ich so eine Schublade habe von Sachen, die, glaube ich, auch wirklich ganz gute Ideen sind. Aber die ich gar nicht schaffe. Und
aber wie kommst du dann, dass du die in die Schublade legen kannst?
Weiß ich nicht. Ist irgendwie auf eine Art auch mein Antrieb, ist es die Ideen, die ich habe, umzusetzen, das bedeutet mir schon viel. Das ist oftmals schon das meiste von dem, was ich an Reward irgendwie brauche dafür. Ja. Das einfach so auf der Straße zu sehen, bestimmte Sachen und funktionieren zu sehen, verschafft mir große Erfüllung. Auch ist ja auch in unserer Branche so, dass es wichtig ist, dass es so ist, weil wenn du so eine Booking-Agentur hast oder Agent bist oder so, dann ist halt A, immer wieder die nächste Tour zu buchen.
Ja, ja.
Für die meisten Leute, die daran beteiligt sind, rollt das einfach so durch. Und du stehst halt nicht auf der Bühne, sondern du kriegst halt eher noch die Mail, dann wenn es nicht funktioniert.
Ja, ja.
Und ein großer Teil unserer Arbeit ist ja auch einfach wahnsinnig ernüchternd. Und das muss ja durch irgendwas aufgefangen werden. Und das geht für mich eigentlich nur, indem ich mir halt sage, ich mache nur Sachen, auf die ich Bock habe und habe auch die Freude daran, einfach schon alleine die zu machen.
Da sind wir wieder bei der Leidenschaft,
ja,
die uns vielleicht ja noch weiter verfolgt hier im Laufe des Gesprächs. Du versuchst ja auch, wie du ja auch dann bei Low Budget High Spirit immer sagst, das Musikbusiness so neu zu denken. Und die Schublade der Ideen ist ja sicherlich weiterhin gefüllt, auch wenn sie nicht alle umgesetzt werden oder zeitnah umgesetzt werden. Wir hatten so ein bisschen im Vorgespräch auch überlegt, so vielleicht können wir auch nochmal drüber sprechen, wie sieht für dich oder so, für uns, dann eine Musikagentur, so der Zukunft vielleicht aus, ne? Ich bin ja vor allen Dingen, komme aus dem Label und da gibt es ja schon seit Jahren immer so diese Frage, naja, hahaha, Label, so, dann mal gute Nacht. Und da so ein bisschen die Frage, was wird man denn dann in Zukunft? Was brauchen Künstlerinnen und Künstler? Wie stellen wir uns da auf? Wie beschäftigst du dich mit der Frage?
Ich denke, dass Künstler heutzutage, Künstlerinnen heutzutage erstmal auf jeden Fall Rat brauchen und ein professioneller Artist handwerklich extrem effizient und sauber gebaute Setups, um das eigene komplette Business zu exekutieren und zu administrieren und das mit großer Effizienz, profitabel und zur Marke passend. Das ist heutzutage die Herausforderung. Und ich sehe uns halt zum Beispiel immer mehr wirklich so als Toolkit, einfach sehr gute Setups und Handwerkszeug zu bieten. Und dann halt zu sagen, okay, ich kann hier mit einem schlanken Team aus Leipzig heraus für Martin Kohlstedt eine Europatour durch 15 Länder organisieren. Ich kann die auf die Straße bringen, durchführen, mit sehr vielen Grenzübertritten und allem, was es dafür braucht. Und muss diese Tätigkeit nicht outsourcen an irgendeine teure Tourproduktionsfirma oder mehrere in all diesen Ländern. Oder dass wir sagen, okay, wir haben so starke Webseiten und Online-Shops, die mit Hochtechnologie irgendwie arbeiten, performantes Marketing zulassen und dann wird das alles mit größtmöglicher Liebe und Pedanterie verpackt und verschickt, bis derjenige, diejenige das im Briefkasten hat und mit großer Freude aufmacht. Und das halt 10.000, 15.000 Mal im Jahr. Oder auch im Artist Management sehen wir natürlich einfach, wie stark wir dann geworden sind, was so administrative oder wirtschaftsadministrative Tätigkeiten angeht, halt auch groß geworden mit den Projekten, weil das dann irgendwann so ist, ein bisschen anders läuft, wenn du halt dann so ab, sag ich mal, ab Mitte sechsstellig Umsatz im Jahr, bringt es halt nochmal eine andere Verantwortung, andere Komplexität. Du musst vielleicht bilanzieren, und machst nicht mehr eine einfache Einnahmenüberschussrechnung. Ist auch wichtig für mich, dass ich im Management dieses Know-how habe hier im Haus, dass ich mit den Steuerberatern und allem, was da so hinten dranhängt, halt mich unterhalten kann, dass ich Bilanzen lesen kann, dass alles verstehe und selber halt ein Excel-Nerd bin und Zahlen mag. Und um halt dann am Ende den Artist im Zentrum halt möglichst frei kreativ arbeiten zu lassen und dessen Ideen umsetzen zu können. Ne? Mhm. Kennst du ja auch, wenn die sagen, okay, ich will jetzt den Merch-Item, dann habe ich halt alles da, damit der 14 Tage später im Shop und einen Tag danach an 300 Leute verschickt wird und rausgeht. Ich mache das einfach, ne, weil wir wissen, wie das funktioniert. Ne? Ich weiß, wie ich den herstelle, den Artikel, wo ich den source, Teams aus Artworks drumherum und so weiter. Und so sehe ich uns als Agentur. Und was bei uns halt immer mehr reinkommt, ist halt dann so ein Softwareanteil, weil wir selbst so Musikbusiness-Software entwickeln, zum einen so Custom für gerade einen Verlagspartner, Kick the Flame. Und das andere ist, dass wir schon seit Jahren so eine Touring-Booking-App haben, die wir jetzt, und ich kann es jetzt zum ersten Mal wirklich laut sagen, in den sehr zeitnah public launchen werden als Produkt, was man abonnieren kann. Eine tolle, effiziente Software für Touring-Artists und die Agenturen oder den Agenten, die Agenten dahinter. Und da sind wir stolz drauf, aber auch das fällt für mich ganz unbedingt in das Feld, dass ich die Tools bereitstelle. Nur, dass es jetzt neu ist, dass ich gegebenenfalls auch noch das Tool selbst noch monetarisieren kann, noch nach außen hin. Was wir bis jetzt nie gemacht haben, wir haben eigentlich immer nur interne Systeme gebaut und auch das Fulfillment bieten wir nicht externen Partnerinnen an, weil wir gerade mit den Kapazitäten, die wir haben, gar nicht mehr machen können. Und ich auch kein Fulfillment-Dienstleister sein will. Das können andere Leute viel besser skalieren als ich und viel besser managen. Und so denke ich mir meine Agentur der Zukunft.
Okay. Das bedeutet im Grunde genommen, dass Artists darauf zurückgreifen können aus verschiedenen Bausteinen, ne? Also, die man so aus der Schublade ziehen kann.
Ja, genau. Ja, ohne dass das irgendwie so irgendwo großartig Rechte dran kleben würden oder sowas wie so ein 360-Grad-Deal, der sich auf alles bezieht. Ne? Es sind dann eher, ich biete Services an, die auch andere anbieten, nur ein bisschen günstiger und besser. Weil wir könnten ja Martin Kohlstedt Fulfillment auch an einen großen skalierten Fulfillment-Dienstleister outsourcen, aber A, wollen die ein bisschen mehr, als ich Martin berechnen müsste. Und das für eine schlechtere Qualität in dem Sinne, dass sie einfach nicht personalisieren können, so wie wir. Und nicht so mit Liebe packen, so wie wir, weil dort halt dann eher ein Minijobber steht, der die LP in den Standardkarton reinschmeißt, no matter what. Und wir können das natürlich anders machen. Und wollen das auch anders machen. Und genau, und dann kann sich Martin quasi entscheiden oder unser System einfach nutzen und ist aber dann in dem Fall ein No-Brainer, das zu tun. Und dafür will ich auch keine Rechte haben. Ich bin kein Label, ich bin kein gar nichts. Wir ziehen am Ende eine Management- oder eine Booking-Fee, weil wir auch nicht doppelt besteuern. Ich glaube, wir sind da auch in dem Sinne dann nicht die besten Geschäftsleute, aber zumindest wollen wir uns halt auf die Fahnen schreiben, mit die Fairsten zu sein.
Das ist jetzt so die Seite der Musikbranche. Siehst du vielleicht auch auf der anderen Seite bei den Artists, bei den Musikerinnen und Musikern auch da im Laufe der letzten Jahre eine veränderte Erwartungshaltung? Also, dass man das Gefühl hat, das muss man einfach machen, oder die auf bestimmte Dinge legen die mittlerweile extrem viel mehr Wert, oder ist das vielleicht gar nicht so, dass sie gar nicht wissen, was sie so genau brauchen?
Ich würde fast sagen, letzteres schon eher, ja, weil die Überforderung auf Artist-Seite wird in meinen Augen immer größer. Auch dafür ist halt dann diese Instanz Management, Agentur und externes Booking natürlich weiterhin systemisch komplett relevant, weil irgendjemand muss zumindest versuchen, die Industrie zu verstehen und die Entwicklung und darauf strategisch zu reagieren, und zwar ganz rational und nicht aus der Ich-Perspektive eines Artes. Das erscheint mir nahezu unmöglich. Und das sind ja auch alle Konfliktfelder, die wir zum Beispiel in unserer Arbeit mit Artists haben, resultieren ja normalerweise daraus. Also aus diesem Rollenclash, dass die halt Künstlerinnen sind und gleichzeitig aber auch zu einem enormen Anteil eigentlich Geschäftsleute heutzutage sein müssen und das normalerweise auch erstmal vereinzelt für sich allein. Und täglich tauchen 50 Fragen auf, wozu eigentlich mal jemand, der wirklich davon Ahnung hat, was zumindest mal einen guten Rat geben müsste. Ne? Mhm. Das geht bei profansten Sachen los, wie wann mache ich meinen Social Media Post und was schreibe ich drunter und was nicht. Bis hin zu, ich kriege Post vom Finanzamt und verstehe die nicht in Gänze. Mhm. Und das eine ist vielleicht nicht so wichtig, das andere ist vielleicht Privatinsolvenz, ja oder nein. Ja. Und ja. Deswegen, ja, halte ich das wirklich für wichtig. Und die Entwicklung bei den Artists ist irgendwie zwangsläufig so, dass eigentlich in meinen Augen das immer schwieriger wird, aus deren Perspektive irgendwie das zu verstehen und alleine irgendwie durchzuziehen. Mhm. Ne? Das ist vielleicht für einen 16- oder eine 17-Jährige oder so, die erstmal so standalone einfach auf den Socials irgendwie startet, fühlt sich das vielleicht nochmal anders an, aber sobald das eigentlich so das professionelle Geschäft berührt und irgendwelche Verträge auf dem Tisch liegen und irgendwelche Anfragen kommen und es um Rechte geht und Lizenzen und keine Ahnung was, wird das eigentlich. Ja. Für jemanden, der nicht zufällig noch eine zweite Inselbegabung in BWL oder in logischem Denken hat, natürlich sehr schwer, weil da sind einfach so wahnsinnig viele Befindlichkeiten dann auf Artist-Seite drin und Gefühle und Angst und alles Mögliche.
Ja, klar. Lass mal einen neuen Blog aufmachen. Ich hatte letztens im Interview Matthias Strobel von Music Tech Germany und er hat auch nochmal so ein paar Dinge oder so ein paar Thesen in den Raum geworfen, die dann weitergehend auch nochmal ganz gut diskutiert wurden. Da würde mich natürlich auch nochmal so bei deinem Take interessieren, auch so jetzt nochmal so aktuelle Situation, Blick in die Zukunft. Ein Take davon war, naja, Streaming als Einnahmequelle wird im Grunde genommen durch diese komplette KI-Überschwemmung innerhalb von wenigen Jahren komplett erledigt sein für Artists, für Labels. Der sprach, glaube ich, davon, dass es sozusagen die größte Eruption seit oder noch größere Eruption sei als das File-Sharing damals. Wie blickst du auf diese Situation?
Das ist auf jeden Fall die deutlich größere Eruption als File-Sharing. Mhm. Weil er halt durchaus recht hat, dass das ja anders als File-Sharing durchaus locker die Kraft hat, alles platt zu machen. Oder nahezu alles. Und ähnliche Thesen gibt es ja für Social Media auch, ne? Dass halt quasi da der Content und die Schwämme dazu führt, dass die Leute halt auch wirklich dann irgendwann so stumpf werden, dass halt auch die Plattformen sich selber also so implodieren irgendwie auf eine Art. Und es gibt inzwischen relevante, also trustworthy Tech-Beobachter, gerade dann natürlich aus den USA und so, wo diese Stimmen herkommen oder auch aus Deutschland. Die, wo jetzt zum ersten Mal so diese Begriffe wie Peak Social Media,
ja.
Gegebenenfalls auch Peak Streaming fallen und das ist dann halt durchaus ernst zu nehmen, weil man sich dann einfach vor Augen machen muss, wenn dem so ist, dann stehen wir quasi gerade auf der Kuppe des Berges und ab jetzt rollt die Kugel wieder nach unten. Mhm. Und ja, das ist ernst zu nehmen, definitiv. Spotify hat ja gerade zusammen mit den Majors was Bemerkenswertes gemacht, und zwar was anzukündigen, ohne richtig was anzukündigen. Und sich vorher, also eigentlich haben sie ja den Move gemacht, sie sagen vorher, es wird bald was ganz krass passieren, aber macht euch keine Sorgen. Das war ja eigentlich das Ding. Ja. Ich zitiere Musikwoche. So sind neben den drei Musikkonzernen Universal Music, Sony Music und Warner Music auch die globale Indie-Lizenzplattform Merlin. Side note dazu muss man vielleicht auch noch mal was sagen. Sowie das französische Musikunternehmen Belief mit an Bord. Gemeinsam wolle man nun verantwortungsbewusste KI-Tools, auch hier bei der Musikwoche in Anführungsstrichen geschrieben, verantwortungsbewusste KI-Tools, entwickeln, die Künstlerinnen unterstützen und ihnen die Verbindung mit den eigenen Fans erleichtern sollen. Und danach kommt halt inhaltlich nichts mehr, außer dass gesagt wird, mit welchem Bedacht und wie fair das alles laufen wird. Ja. Und da gehen natürlich bei mir alle Alarmglocken an. Weil Spotify, why complain first sozusagen, ja? Dann, das ist eigentlich ein Zeichen, dass es so richtig krass wird. Dass sie so viel Gegenwind darauf erwarten, dass sie vorher schon anfangen, Kommunikation zu machen, wie wenig schlimm das alles ist. Und wie sehr sie die Artists einbeziehen und daran beteiligen werden und so weiter, an dem, was sie vorhaben, sagen hier aber mit keinem Wort, was sie vorhaben. Und meiner Meinung nach kann das halt eigentlich nur dann in Richtung generative AI-Tools auf der Plattform selbst gehen. Spotify wird halt einfach den Punkt überspringen, die Nutzung von Musiksoftware an vielen Punkten wahrscheinlich. Ne? Sie haben über die letzten Jahre vielleicht einfach nur eine Testphase gemacht, wie egal den Leuten es wirklich ist, wenn diese ganze generative Musik in diesen Playlisten drin ist. Ja. Haben gelernt, dass es den Leuten halt wirklich einfach egal ist. Und der nächste Punkt ist halt einfach dann natürlich personalisierte Musiklisten für Nutzerinnen zu machen, die halt dann komplett einfach from scratch in dem Moment aus AI generiert werden zum Beispiel. Ja. Und halt dann auf der Payroll nur noch die Softwareentwickler Cloud-Berechnungskosten zu haben, aber halt keine Artist-Royalties mehr, keine Label-Royalties, keine Copyrights, gar nichts. Und im Zweifel dann halt nur noch, sagen wir, den 5% Nutzerinnen, die halt irgendeinen echten Artist hören wollen und direkt in die Suchschlitz eingeben oder sonst was, nur noch denen dann zur Not die richtige Musik ausspielen. Ja. Und genauso haben wahrscheinlich auch alle recht, die sagen, Social Media fährt an die Wand, wenn das so weitergeht. Und ich sag mal, wenn man sich mal eine Woche lang ein bisschen tiefer in das alles einliest und selber ein bisschen paar Software-Sachen da ausprobiert, dann wird es schon dunkel.
Was ausprobiert jetzt genau?
Also AI-Tools und so weiter, was heute möglich ist.
Mhm.
In Sachen Musikgenerierung, Suno, Videos, das ist, keine Ahnung, was da dann kommen soll als nächstes.
Da bin ich jetzt nicht so tief drin. Man liest dann immer nur die Headlines und kriegt es mit, eben bestimmte Bands, die dann komplett irgendwie durch die Decke gehen als KI-Band oder auch, was ich jetzt gesehen habe, dass KI-Avatare einen Plattenvertrag kriegen, zum Beispiel. Das sind halt schon interessante Entwicklungen.
Ja, das sind aber fast noch so ein bisschen die Kuriositäten.
Ja.
Darunter finden ja schon ganz bemerkenswerte, ganz anderes, professionell skalierte Sachen statt. Also es gibt ja schon Playbooks und auch genug Leute, die machen zum Beispiel, fand ich wirklich faszinierend, die sagen, okay, die technischen Mittel heutzutage bieten mir die Möglichkeit, dass ich halt, sagen wir, problemlos 2000 YouTube-Videos am Tag generieren kann. Ja. Und danach kann ich auch die Herstellung von Accounts in einem gewissen Umfang automatisieren. Ich baue also 200-300 YouTube-Accounts auf, generiere all diesen Content, bespiele die alle täglich. Das ist alles optimiert über AI und Keywording und dann mache ich da überall Musik drunter, die ich pushen will und sammle eigentlich nur noch die Content-IDs ein auf toten Videos, die aber trotzdem geguckt werden, weil halt die Masse, das Video muss 300 Mal geguckt werden, aber es ist nicht viel, aber wenn du davon 10, 20, 30.000 Videos hast, die 300 Mal geguckt werden und überall ist deine Content-ID drunter, ist natürlich ein Geschäftsmodell. Und aber das hat halt nichts mehr damit zu tun, Musik wird von einem Menschen gehört oder so. Ne? Und wenn die Leute, die halt das Geschäftsmodell-Ling so richtig skaliert betreiben, fluten jetzt halt massiv diese Plattformen auch auf den Socials und auf den DSP und ja, das wird ohne Frage alles platt machen.
Wie kann man denn darauf aktuell versuchen zu reagieren? Was gibt es da für Ansätze, die du siehst?
Naja, der einzige Take, den ich da gerade, sag ich mal, mein eigener Take, den ich da gerade für halbwegs clever halte, ist zu sagen, man besinnt sich wirklich auf einfach auf die Kunst.
Ja. Die Leidenschaft.
Und die Leidenschaft und du guckst da gar nicht drauf.
Ja.
Ja. Du arrangierst nicht deine Songs nach den Spotify-Regeln. Du betreibst deinen Social-Media-Account nicht als krankhafte Reichweite-Schleuder für dein Zeug und verstellst dich dafür bis ins Unermessliche. Man wirft vielleicht auch einfach dem Meta-Konzern nicht mehr so ultra viel Kohle rein und vertraut einfach drauf, sehr gute, tolle, hochwertige, substanzielle Musik zu machen, zu veröffentlichen und gut zu erzählen natürlich im Marketing und in der PR und eine sehr, sehr gute Live-Show zu bieten und ein Konzert, was die Leute ernsthaft berührt und zu denen eine persönliche Verbindung aufbaut, die man auch nicht nur so metaphorisch aufbaut, sondern auch quasi als Geschäftsbeziehung auf eine Art, weil man direkt mit denen zu tun hat und nicht den Umweg einer großen Plattform geht im besten Fall. Und dann vertraut, dass die Leute auch in 10 Jahren hoffentlich noch irgendwie eine Idee davon haben, wie das ist, auf ein Konzert zu gehen, was so von Leuten gespielt wird. Oder dass ein Artist auch andere Produkte als die streambare Musik macht und dass man die kaufen kann und dass sie das auch machen. Da ist mir erstmal gar nicht so wichtig, was das ist in der Zukunft. Aber dass so dieser Gedanke der Artist-Marke funktioniert, daran glaube ich schon noch. Und dass man da dann, wenn man da einfach sinnvoll, integer und langfristig denkt, natürlich nicht einfach jedes Thema, was man will, von 0 auf 500.000 Umsatz aufbaut, aber halt das immer wieder schafft. Und daran muss ich auch glauben, alles andere wäre irgendwie so ein bisschen sinnlos. Also wie gesagt, ich habe genug Ideen in der Schublade, aber eigentlich will ich erstmal das machen, was ich gerade mache, auch eine Weile lang.
Macht total Sinn, ja, total. Finde ich gut, tatsächlich, ohne dass wir uns abgesprochen haben, sehe ich das ähnlich. Habe ich mich, glaube ich, auch ähnlich damit ein bisschen so arrangiert, um auch, naja, in gewisser Weise meinen Frieden damit zu machen, wenn man so das so bezeichnen möchte. Weil man muss ja auch trotz allem nach vorne schauen. Und ich hatte es ja schon eingangs gesagt, ich versuche ja trotz allem hier die Good News zu promoten, trotz allem wäre jetzt natürlich auch nochmal die Frage, was es noch so an weiteren News gibt. Wir haben jetzt, glaube ich, ein ganz persönliches Fazit aktuell gerade, oder aber wie ist so generell die Stimmung in der Branche? Sie ist im Wandel. Wie nimmst du das gerade so wahr? Du warst ja auch im Gegenteil zu mir auf dem Reeperbahn-Festival. Was hast du so mitgenommen? Wie siehst du das gerade?
Gerade beschäftigt mich so eine Sache, dass die Konzerne obenrum jetzt gerade ja den letzten Schritt gehen in Sachen, wie straffe ich mein Konzernergebnis für die Zukunft so hart, dass ich den Herausforderungen trotze und für meine Aktionärinnen noch höhere EBITDAs erwirtschafte. Wie geht das über Entlassungen? Und da war ja besondere Personalien sozusagen in den letzten Wochen dabei, weil ja Warner diese Doppelspitze aus Dorian Schink und Fabian Trebes samt diverser Strukturen drumherum, also sehr viel auf dem deutschen Markt und europäischen Konzernumfeld gecuttet hat. Offensichtlich irgendwie wirklich sehr kurzfristig und von einem Tag auf den anderen. Wann so Europaspitze von sowas erfährt, weiß ich gar nicht, aber ich habe auf jeden Fall drunter von Leuten gehört, dass das halt wirklich from one day to the other war und komplett überraschend. Das ist natürlich bemerkenswert, weil der Punkt daran ist ja, dass sie da verkündet haben, dass sie quasi den deutschen Markt dicht machen. Das ist ja wirklich ein bedeutender Move. Ne? Es wird jetzt also das Benelux und das GSA-Geschäft zusammengelegt, aber in den Niederlanden geheadquartert. Also in Zukunft so, eigentlich auch lustiger Fakt, dass sich dann die Deutschen quasi zukünftig so fühlen, wie sich die Österreicher und die Schweizer schon seit Jahren führen. Also, keine echten Offices oder Direktive im eigenen Land. Alles richtet sich am deutschen Markt aus. Spotify hat keine Offices mehr oder nie gehabt, ne? In Österreich oder Schweiz ist es jetzt irgendwie so genauso, weil so wird sich das zukünftig anfühlen. Weil
ist Deutschland der viertgrößte
Musik. Ja, aber es scheint vollkommen egal zu sein, weil man einfach sieht, okay, pass mal auf, wir folgen jetzt ja im Zweifel einfach dem Spotify-Beispiel. Ne? Die haben zwar ihr deutsches Office noch nicht ganz dicht gemacht, aber es ist bestimmt keine steile These, dass das jetzt auch nicht mehr so ferne ist, ne? Mhm. Dass man einfach sagt, okay, du sitzt, reicht da eigentlich, wenn da in Europa, in London halt einer sitzt, der eine Mailadresse hat, ja, genau. Und nie im Leben antwortet. Es wird einfach vollkommen ausreichen, ja. Für Spotify. Ja. Und das folgt ja dem Beispiel und ja, da weiß man dann auch, was dieses Gelaber in den letzten Jahren von dieser ganzen Lokalisierung und wie wichtig diese lokalen Märkte sind und so, was das halt auch nur Marketing-Blabla war und denen ist halt nichts wichtig. Die scheißen natürlich auch auf ihre Leute, was natürlich jetzt diese Mitarbeiterinnen auch schmerzhaft zu spüren bekommen, dass natürlich der Konzern scheißt auf dich. Und dann ist es nicht so, wenn ich die Branche jetzt so einschätze, dass es der Markt jetzt hergibt, wenn halt nochmal 200, 300, 400, 500 Leute auf Jobsuche sind, sehe ich nicht. Weil ich im Kleinen dann zum Beispiel auf dem Reeperbahn-Festival erschrocken war danach, weil ich habe dann durchgezählt, ich habe mit 4 Leuten gesprochen, die ich für langjährige professionelle Worker in der Industrie halte, die mir gesagt haben, sie machen gerade einen Nebenjob, weil ihr eigentliches etabliertes Hauptgeschäft nicht mehr ausreicht.
In einer anderen Branche?
Nee, oder? Schon noch in der Musikindustrie, aber auch da gibt es ja Nebenjobs, wie du vielleicht weißt.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, was man da dann so macht, aber da kann man halt, ja, kann man halt in einem Presswerk arbeiten oder im Backoffice von einem anderen Label oder stellt sich als Mercher hin, obwohl man eigentlich, keine Ahnung, Artist-Management macht oder so. Also, seit vielen Jahren. Krass. Gibt ja Nebenjobs auch.
Ja.
Und das hat mich so ein bisschen in Unruhe versetzt. Das hatte ich so noch nie. Ist natürlich eine anekdotische Beobachtung, aber auf eine Art auch eine komische anekdotische Häufung. Und ich habe lange nicht mehr gehört, außer jetzt sagen wir mal bei Boo, dass man irgendwie, hier, wir stellen dir mal schnell die nächsten 10 Leute
ein. Ja,
so,
ja. Ne?
Das hört man jetzt eher, sag ich mal, maximal noch in dem Bereich Ticketing oder so, dass da ja ist ja jetzt AEG auf den deutschen Markt gekommen oder Firmen wie Venue oder so, da sehe ich dann, okay, hier wird im Ticketing gerade skaliert, aber die verkaufen ja auch nicht nur Konzerttickets, sondern auch Fußballtickets und keine Ahnung was. Ja. Da wird angestellt, da wird um Marktanteile gekämpft. An vielen anderen Stellen sieht man krasse Cuts. Man hört ja auch von allen, sagen wir mal, dem Bereich Indie-Label zum Beispiel in Deutschland, was zwischen 10 und 30 Mitarbeiter hat, hört man ja eher Beunruhigendes. Da habe ich jetzt länger nicht gehört, dass da jemand freudig seine Jobangebote online stellt.
Ne? Ja.
Ja, und da natürlich Sony, Universal und Believe, also alle hier genannten, die hier mit Spotify paktieren, alles auch börsennotierte Unternehmen sind, deren, wenn da dann die Aktionäre sehen, ach hier, guck mal, Warner hat halt hier ein paar tausend Leute entlassen, dann das und hat auf einmal bessere Zahlen, das kann ja nicht sein.
Ja.
Da wird das dann natürlich alles schön, kann man dann auch viel besser erzählen und dass man auch ein paar tausend Leute wieder entlässt. Und Und dann muss man ja fast noch dazu sagen, ja, dass da halt vielleicht viele dann halt auch wirklich nicht mehr brauchen in der Zukunft, wenn man so dran geht, Musik zu veröffentlichen. Also mit diesem neuen Mindset.
Ja. Ne? Klar.
Wenn man da dann als Major auch mitspielt in dem AI-Game und sagt, hier, Fließbandware konnte man vorher auch schon, das machen wir jetzt aber nochmal so in richtig, also nicht so Autofließbänder, sondern halt so KI-Fließbänder, weil die sind viel schneller und viel breiter und die kosten uns quasi nichts. Dann sitzt da ähnlich wie in einer Autofabrik dann halt heute nicht mehr am ganzen Band 30 Leute, sondern nur noch einer vorne, dass es läuft. Und viel Spaß.
Aber es ist dann nicht so wieder so Stichwort Leidenschaft, dass man vielleicht sagen muss, ey, das ist halt was ganz anderes. Damit haben wir ja eigentlich gar nichts zu tun. Das ist ein anderer Bereich. Wir sind ganz woanders unterwegs und das ist völlig okay so und wir machen einfach so mit dem besten Wissen und Gewissen weiter.
Ja, das, aber wenn du es so sagst, klingt es für mich nicht so richtig so, als würde es reichen.
Ja, gut, das kann natürlich sein. Ja.
Hast schon recht, natürlich. Ja, klar, man muss das natürlich bestenfalls schon mit wirklich ambitionierten, auch wirtschaftlich substanziellen Aktivitäten verknüpfen. Man muss seine Prozesse krass im Griff haben. Du darfst nirgendwo einen Euro zu viel ausgeben. Du musst muss dann vielleicht auch mal auf ein paar Zugpferde setzen und leider den einen Newcomer-Act weniger arbeiten, was du vielleicht früher noch gemacht hast. Und dann kommst du da durch. Aber ja, das ist schon ein ganz schön nebliges Bild, was da in Zukunft auf uns wartet. Und die Frage, was quasi Post-Streaming, was das ist, ist natürlich einfach dann die relevante Frage der Branche in den nächsten Jahren in meinen Augen, wenn man der These glaubt, dass man da jetzt auf dem Peak oben steht.
Wirklich, ja. Nun gut. Haben wir sonst noch News? Ich guck gerade.
Ja, du hast News, oder? Ich wollte dich fragen, du bist ja jetzt alterwürdiges Initiative Musik Jury-Mitglied, ja?
Ja, alt schon.
Und da kann man ja durchaus mal fragen, wie das eigentlich so läuft, wie sich das anfühlt. Mich interessiert, was ist der Aufwand, weil es wird ja wahrscheinlich auch nur Aufwandsentschädigungen auch hier in Anführungsstrichen geben. Und ich mir so vorstelle, dass man halt hunderte dieser Pitches durchliest, was ja jetzt für mich nicht unbedingt die schöne Vorstellung ist.
Ja, ehrlich gesagt, ich finde es super. Also ich muss gestehen, dass mir das sehr viel Spaß bereitet, tatsächlich. Okay. Und ich das ja eigentlich schon so mein ganzes Musikbranchenleben eigentlich gemacht habe und mache. So auch früher, als ich schon nur so Konzerte in Melle gemacht habe, fand ich das unglaublich spannend, immer neue Sachen, neue Musik zu entdecken, also so Bands zu entdecken, die sich bewerben, um dann festzustellen, so was das für Bands sind. Und da muss ich tatsächlich sagen, man hat ja dann in pro Runde bei der Initiative Musik, bei der KünstlerInnenforderung, hat man eine bestimmte Anzahl an Acts, die man sich dann durchgucken muss. Und
was ist das so? Wie viele?
Also ich glaube, die aktuelle Runde waren insgesamt 550, irgendwie so um den Dreh, 560. Das wird dann so aufgeteilt, genremäßig. Das heißt, man ist dann so bei ein bisschen über 100.
Ah ja, Genre. Was hast du? Eine Stunde pro?
Rock. Was?
Nee. Eine Stunde pro Antrag? 30 Minuten pro Antrag? Was ist es?
Nein, das habe ich nicht. Also da muss ich mich weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist natürlich auch so ein bisschen gelernt, worauf man so achtet, ne, dass man einfach mal sich das Bild anguckt, sich mal was anhört und so weiter. Das ist unterschiedlich, wie lange man sich damit auseinandersetzt. Eine halbe Stunde ist nicht. Viertelstunde, bisschen weniger. Es kommt immer drauf an, das kann man nie so genau sagen. Ne? Man muss alles sich mal anschauen. Das finde ich ja auch einfach spannend, einfach mal zu gucken. Und da muss ich auch wieder sagen, so Stichwort Leidenschaft, Stichwort Good News. Ich fand es begeisternswert, Bands da zu entdecken, wo ich dann so dachte, krass, die habe ich gar nicht auf dem Schirm, kannte ich nicht. Krass, wie groß sind die? In welchen Märkten sind die unterwegs? Was machen die für gute Musik? sind zum Beispiel ganz autark unterwegs. Auch da so Beispiele, weil man da dann wirklich auch mal so komprimiert auch so die Zahlen auf dem Tisch hat, ne? Wo sind wie viele monatliche Hörende und so weiter. Also nicht, dass das nur zählt, so, aber einfach mal so dieses Gesamtbild zu kriegen. Und da muss ich sagen, es hat mir sehr viel oder macht mir gerade sehr viel Freude. Das ist jetzt die zweite Runde, die ich begleiten darf. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, so, aber für mich war es doch auch eine gewisse Ehre, wenn man das so sagen darf, so, da einfach auch gefragt zu werden. Und dass man da die Aufmerksamkeit hat, dass jemand sagt, der Typ aus Melle, den fragen wir jetzt mal, ob der das nicht einschätzen will. Also da muss ich sagen, macht mir aktuell noch sehr groß Spaß.
Ja. Ja, verstehe ich. Auch mit der Ehre kann ich folgen. Wie kommst du mit der Tatsache klar, dass du hier im Zweifel wirklich über Wohl oder Übel entscheidest? Und ja nicht... Es ist ja viel Jury und Preise in Deutschland, ist ja, ob die das jetzt kriegt oder nicht. Egal. Weißt du, ist A nicht dotiert, ist B, interessiert es keine Sau. Aber hier ist ja so, dass es, also man kann um Beträge 10.000, 15.000 Euro gehen. Für viele dieser Acts, die sich dort bewerben, quasi gegebenenfalls ja bis zu Ende gedacht, sogar die Frage, ob schaffe ich den nächsten oder überhaupt einen echten Karriereschritt, ja oder nein?
Ja.
Sitze ich in einem Jahr wieder dort oder wo ich vorher saß, als Lehrerin, oder bin ich jetzt auf dem Weg zumindest dorthin, ernsthafte Chancen zu haben, so ein bisschen davon leben zu können oder das zu schaffen oder den nächsten Markt zu knacken oder so. Also wirklich so ganz wichtige Sachen. Wie gut kommst du klar, dass du dann derjenige bist, der da auf den Knopf drückt?
Also da ist, glaube ich, der Vorteil, dass ich nicht alleine bin. Also man ist mit mehreren zusammen. Ich glaube, deshalb komme ich damit ganz gut klar. Also auch, das ist einer der Gründe, warum ich damit ganz gut klar komme. Und gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, dass wir so im Jury-Team uns immer relativ einig waren. Und wir, glaube ich, es gut schaffen, so die Bewerbungen nach so diesen bestimmten Kriterien auch so zu priorisieren, dass man eigentlich sagen kann, es ist natürlich schade, dass nicht mehr Leute Geld kriegen können, aber es ist so ein bisschen klar, wer warum Geld kriegt. Und dadurch würde ich behaupten, kann ich das schon sehr sachlich, fast schon wie so ein Schiedsrichter, glaube ich, für mich klar machen und habe dann eher keine unruhigen Nächte oder Gewissensbisse oder wie auch immer. Ja. Weil ich gleichzeitig auch weiß, es kriegen ja Leute was. Also man tut ja generell, also es wird ja kein Geld übrig bleiben, so, ne? Also man unterstützt auf jeden Fall was.
Ja. Ja.
Und gleichzeitig, wie gesagt, da gibt es immer so Sachen, wo ich sagen, das sind so kleine Perlen bei, die ich mir so mehr oder weniger in mein Notizbuch schreibe, wo ich mir denke, so, boah, da würde ich wirklich mal gerne erfahren, wie die so in 1, 2, 3 Jahren dastehen.
Ja, das ist hier noch geheime Labelakquise für Redfield Records.
Ja, ist natürlich, man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht, das ist mir schon sehr wichtig, dass es da keinen Interessenskonflikt gibt und nicht, dass dann jemand sagt so, hey, so, das ist mir schon wichtig, aber auch wirklich rein interessenshalber einfach zu gucken, so, weil es ja auch viel darum, das wirst du ja vielleicht auch kennen, auch ich, oder bei mir ist es vielleicht eher so, auch ich habe natürlich Bands gesagt, so, verstehe ich nicht, möchte ich nicht machen, kann ich nicht machen, will ich nicht machen, wo man dann nachher sagt so, hättest du das mal damals gemacht. Gleichzeitig sage ich dann aber auch immer, auch da wieder so Leidenschaft, meinen Frieden damit finden, so, naja, aber ich fand es ja damals aus welchen Gründen auch immer nicht passend, nicht gut. So, warum hätte ich das machen sollen? So, ne? Und dann ist es dann auch vielleicht für die Artists, für die Bands genau das Richtige gewesen, eben bei der anderen Person zu unterschreiben, um eben diese Größe zu bekommen oder den Input oder was auch immer. Ja, genau.
Ja. Und Redfield Podcast machst du ja offensichtlich weiter, weil du bist gerade in Leipzig und hast bei den Kollegen hier Voxer im Pericon gastiert. Jetzt sitzt du hier, also passiert was.
Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei dir mit dem Low Budget High Spirit Magazin, dass ich immer so denke, naja, es ist ja irgendwie auch eine gewisse Leidenschaft. Früher habe ich es tatsächlich ja wöchentlich durchgezogen.
Ja.
Da habe ich so ein bisschen auch meinen Frieden mitgefunden, dass ich gesagt habe, okay, bei dem Aufwand, das schaffe ich nicht immer. So. Und wenn das so in meinem Tempo weitergeht, dann ist es, glaube ich, fein. Und gleichzeitig, das bereitet mir auch immer sehr viel, auch da so ein bisschen Ehre so, dass es so viele Leute gibt, die dir dann so auch manchmal nur im Nebensatz sagen, so, ey, ist so cool, mach das unbedingt weiter.
Ja.
So. Das ist natürlich gleichzeitig auch so ein Druck. Also das sehe ich auch so. Und gleichzeitig, ich lerne halt so viel. Es passiert so viel drumherum. Das finde ich eigentlich immer wieder schön. Naja, und jetzt irgendwie, wir sind jetzt so in den 180ern. Die 200 will ich auf jeden Fall knacken. Und so ist es ja, glaube ich, immer ganz gut, sich so die kleineren Ziele, nächsten Ziele zu setzen. Denn ich habe es ja jetzt so irgendwie 6 Jahre, glaube ich, gemacht.
Ja.
Und einfach Wahnsinn zu sehen, dass man jetzt auf Folge 200 eigentlich oder über 200 redet überhaupt schon. Das ist für mich komplett crazy, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, zieh durch, Alex.
Mache ich. Das wünsche ich dir auch. Ich glaube, wir sind erstmal so weit durch. Es sei denn, du hast noch ganz wichtige Dinge, die du teilen möchtest, aber du schüttelst schon den Kopf.
Genug gejammert, gemeckert.
Haben wir nicht. Ich finde, das haben wir nicht. Ich fand, die Good News haben sich relativ okay durchgezogen.
Okay.
Wie ich es prophezeit habe, die Leidenschaft von Anfang bis Ende. Und ich bedanke mich ganz herzlich.
Danke dir, Alex.
Mach's gut. Bald. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und durchhören. Nächste Woche geht's natürlich weiter. Im Moment bin ich ganz gut im Fluss. Ich war unter anderem in Leipzig auch bei Martin Böttcher, dem CEO von Impericon, beziehungsweise neuerdings Voxna, einem großen E-Commerce-Player. Da geht's viel um Merchandise und Marketing. In Folge 30 war er ja schon mal zu Gast. Hört gerne schon mal vor. Und dann kommt, wie gesagt, in den nächsten Wochen das Update. Ansonsten freue ich mich über eure zahlreichen Feedbacks, die ich so auf allen Kanälen bekomme. Behaltet das gerne bei, denn nur so weiß ich, was ihr hören wollt oder was euch einfach generell interessiert. Ich bedanke mich am Ende bei Ticketmaster für die Unterstützung. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und ciao.